Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme.
Und Serien. Heute keine Serien.
Gar keine Serien, heute nur Filme. Mhm. Anlässlich dessen, dass die Odyssee jetzt rausgekommen ist von Christopher Nolan, haben wir uns gedacht, wir machen eine ganze Folge mal nur zu Christopher Nolan.
Ja, eine kleine Reise durch seine Karriere und was er so alles erreicht hat oder auch in der Filmindustrie verändert hat.
Genau. Und für alle die, die uns jetzt gerade nur zuhören bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerade hört, diese Folge wird auch auf YouTube zu finden sein, also als Videopodcast, wenn alles klappt, auch bei Spotify, aber das müssen wir nochmal schauen. ja, und wir werden das Ganze dann nochmal mit schönen, anschaulichen Bildern bestücken und vielleicht kleine Clips einfügen, die das Ganze dann nochmal etwas untermalen, was wir hier so von uns geben. Mhm. Ja.
Ja, brauchen nicht lange rumreden. Ich würde sagen, wir starten direkt rein.
Ja, fangen wir doch an mit Christopher. Als er noch in der Uni war, da war er nämlich Teil eines Filmclubs und hat im Laufe der Zeit da dann 3 Kurzfilme auch produziert, gemacht, geschaffen, die dann auch veröffentlicht wurden, zum Teil im Fernsehen liefen, zum Teil bei Kurzfilmfestivals, also auch gar nicht so unerfolgreich für jetzt so die ersten paar Kurzfilme. Er hat dann mit 28 im Jahr 1998 aber seinen ersten Spielfilm veröffentlicht.
Ja.
Following heißt der. Genau, und dann auch direkt 2 Jahre später ging es weiter mit Memento.
Ja, wie auch schon bei Following hat Christopher Nolan mit seinem Bruder das Drehbuch für Memento geschrieben. Und das zieht sich auch durch seine ganze Karriere, dass er seine Drehbücher halt auch selber schreibt und nicht nur Regie führt. Dafür, für seinen zweiten Film, ziemlich erstaunlich, finde ich, hat er schon seine ersten Nominierungen bekommen für das Drehbuch. Mhm. Und zwar bei den Oscars und Golden Globes.
Mhm, nicht schlecht. War nicht so schlecht, nee.
Und bei diesem Film hat sich es auch schon so ein bisschen gezeigt, was so in der Zukunft passieren wird. Und zwar, wie er Geschichten erzählt. Mhm. Wofür er auch inzwischen bekannt ist. Und zwar, dass er halt seine Geschichten nicht linear erzählt und das immer wieder so kleine Twists reinbaut, ja, die alle spannend halten.
Ja, dann auch wieder 2 Jahre später, das ist auch so ein relativ klassischer Rhythmus irgendwie für Nolan, haben wir jetzt so festgestellt, kam dann der Film Insomnia raus mit Al Pacino in der Hauptrolle, so dein dritter Feature-Film, direkt Al Pacino, okay.
Schon so,
ne? Wir sind jetzt in 2002, da ist Al Pacino ja auch schon
eine Weile bekannt.
Durchaus eine Hausnummer. Mit dem Film konnte er sich dann auch als so ein Auteur-Filmemacher dann direkt etablieren, so er schreibt seine Skripte selber, er führt Regie, er ist sehr involviert in den ganzen Filmemachprozess.
Ja.
Und hat dann eine ganzheitliche Vision, die er da dann eben umsetzt, was dann so diesem eher kommerziellen, profitgesteuerten Kino so ein bisschen gegenübersteht. Dadurch, genau, konnte er sich eben etablieren und hat dann die Möglichkeit gehabt, schon direkt mit mehr Budget einen Film zu machen, und zwar einen großen Studiofilm, Batman Begins. Das war dann, das fällt jetzt ein bisschen aus der Regel raus, 2005, 3 Jahre später, genau, Batman Begins, der erste Teil der Batman-Trilogie, die er dann ja gemacht hat. Das war auch der erste Film, der von seiner eigenen Produktionsfirma dann produziert wurde. Er hat nämlich mit seiner Frau zusammen eine Produktionsfirma gegründet. Die beiden haben sich auch schon in der Uni noch kennengelernt, sind auch bis heute noch zusammen. und die haben dann Syncope, diese Produktionsfirma gegründet, die seit Batman Begins 2005 alle Nolan-Filme produziert. Die haben nur einen anderen Spielfilm gemacht, und zwar Man of Steel von Zack Snyder.
Das ist so random.
Das finde ich auch irgendwie ziemlich random, aber gut.
Interessante Wahl.
Was soll's.
Ja. Ja, und ab dem Zeitpunkt, ja, wurden alle seine Filme auch von der eigenen Produktionsfirma produziert, wie auch The Prestige. Der kam 2006 und den haben wir uns auch noch mal angeschaut. Du hattest den schon mal geschaut, ich das erste Mal. Es geht um, ja, 2 Magier in der Zeit, wo Elektrizität so gerade erst so am Kommen war. Mhm. Tesla spielt eine Rolle. Und da stehen sich 2 Magier gegenüber, die ja in Konkurrenz zueinander stehen und es gibt so krasse Tricks und die wollen gegenseitig dann so herausfinden, wie das funktioniert. Und ja, auch ein Film, wo es dann so einen Twist am Ende gibt.
Weniger halt mit Zeit, mehr mit einfach allgemein so einem, ja, Plot-Twist halt. Ja,
genau.
Ja, das fand ich sehr spannend, als ich den jetzt zum zweiten Mal dann geguckt habe, weil Nolan einem wirklich eigentlich von Minute 1 in diesem Film diesen Twist so auf einem Silbertablett serviert. Wenn man es aber nicht weiß, sieht man das halt nicht.
Nee.
Weil man guckt den Film ja einfach so ein bisschen blauäugig und vertraut einfach da rein. Deswegen, das fand ich sehr, sehr spaßig. Also ich finde, es ist ein Film, der lohnenswert ist, sich den zweimal anzuschauen. Ich finde den sehr unterhaltsam. So eine solide 3,5 Sterne, so ein klassisches Nolan-Rating für mich. Wie fandst du ihn beim ersten Mal?
Ich fand es spannend. Also vor allen Dingen gerade nach Batman Begins fand ich das irgendwie so ein lustiger Twist, dann The Prestige zu machen, der halt so irgendwie so einen ganz anderen Vibe hat. Aber ich fand es auch spannend, so sein Storytelling zu verfolgen. Und ja, also am Ende des Tages, es war alles obvious und trotzdem war ich nur so, ah.
Ja, und im Cast haben wir ja nämlich Christian Bale zum Beispiel, Hugh Jackman, Michael Caine. Da fällt einem auch vielleicht direkt schon was auf, wenn man jetzt an Batman Begins zurückdenkt.
Da bildet sich ein Muster, und zwar die Repeat Actors. Nolan scheint, wenn man sich auch die folgenden Filme dann anschaut, immer wieder dieselben SchauspielerInnen zu nutzen. Dazu fallen natürlich dann auch Matt Damon, Anne Hathaway auch dabei, Tom Hardy. Also Cillian Murphy, not to forget, ganz wichtig.
Ja,
deswegen, also er hat irgendwie immer so einen ziemlich wiederholenden Cast.
Ja.
Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen.
Kommen wir jetzt aber erstmal zum zweiten Teil der Batman-Trilogie, The Dark Knight. Der kam dann in 2008 raus und hat ja in der Filmindustrie einen Wandel angestoßen, sagen wir mal. Und zwar, also Nolan hat bis dahin auch schon alle seine Filme analog gedreht. Das war zu der Zeit ja dann schon noch relativ gängig, aber so ab Anfang der 2000er hat halt dieser Wandel da langsam stattgefunden, dass immer mehr Filme dann digital komplett gedreht wurden.
Wir sind Anti-Digitalisierung.
Bei Filmkameras, nicht bei allem anderen.
Nicht bei deutschen Behörden.
Aber bei Filmkameras. So, und zwar, um euch da einmal so kurz abzuholen. Filmstreifen werden kategorisiert in ihrer Breite. Also du hast 8 mm, 16 mm, 35 und dann 65 bzw. 70 mm. Je höher die Zahl, desto breiter der Filmstreifen und somit auch eine bessere Qualität von dem Bild, weil eben eine größere Fläche beleuchtet werden kann. Und somit dann mehr Details aufgenommen werden können. Bei The Dark Knight war es so, dass Christopher Nolan 35mm Film erstmal vor allem verwendet hat. Und dann kommt aber auch schon der erste Twist. Wortwörtlich, wenn man so möchte. Bei diesen Filmstreifen ist es ja so, dass die, wenn man die so vor sich liegen hat, links und rechts diese Perforationen oder auch Sprocket Holes genannt haben. Und so werden die auch in standardmäßigen Filmkameras verwendet, also dass sie vertikal durch diese Kamera durchlaufen und belichtet werden, also von oben nach unten. Nolan hat aber VistaVision verwendet. VistaVision ist, wenn man diesen Filmstreifen dann einmal um 90 Grad dreht, sodass diese Perforationen dann oben und unten sind von dem Filmstreifen und somit mit jedem Frame wieder eine größere Fläche belichtet werden kann von dem Film, obwohl man aber eigentlich ja das gleiche Filmmaterial verwendet. Funky. Und VistaVision kennt ihr vielleicht aus dem letzten Jahr, wenn auch nur unbewusst, weil sowohl The Brutalist als auch Bugonia und One Battle After Another mit VistaVision gefilmt wurden.
Und das waren ja alles drei Filme, die ein Riesending waren. Auch critically ziemlich gut angekommen sind.
Ja. Weshalb das nicht so viel verwendet wird, ist einfach, weil die Kameras dafür super anfällig sind, nicht mehr produziert werden wirklich und auch nicht mehr zu produzieren sind, viel zu kostenaufwendig, alles, it's a whole thing. Die Projektoren haben mehrfach Feuer gefangen. It's a whole thing. So, und Christopher Nolan hat eben einen Großteil des Films mit 35mm VistaVision gefilmt und aber, und da kommt nämlich der Clou, 28 Minuten des Films sind auf 65 bzw. 70 mm IMAX gefilmt. Das ist das gleiche Prinzip, nur eben mit 65 bzw. 70 mm Film. Der ist also doppelt so breit wie der 35 mm Film. Somit ist dann das Bild am Ende doppelt so hoch, quasi, um das jetzt mal so vereinfacht zu sagen. Und eben diese 28 Minuten waren da das erste Mal, dass so ein Major-Feature-Film IMAX-Kameras so in dieser Form verwendet hat. Kommen wir jetzt aber noch mal genauer zu IMAX und was es damit überhaupt auf sich hat.
Please tell me.
Also, vorgestellt wurde das 1970 als Filmformat. IMAX steht für Image Maximum, wenn er das meiste aus dem Bild rausholen kann. Und wurde dann aber für Jahrzehnte erstmal nur für Dokumentationen und in so Science Centers verwendet, also so Technikmuseen und so weiter, wo es auch heute immer noch Anwendung findet. Es gibt in Deutschland noch ein Kino, was 70 mm Film so IMAX-getreu, analog abspielt, und das ist in einem Technikmuseum. Dann kam aber eben, wie ja eben schon gesagt, in 2008 dieser Shift, wo Nolan das so verwendet hat in dem Film und dann damit ja einen gewissen Hype darum auch angefangen hat zu generieren, wodurch das dann immer gängiger wurde, beziehungsweise Filmemachende das auch gern machen wollten. Ja. ja, was hat das aber überhaupt für einen Vorteil? Also, wenn man das jetzt mit digitalen Sensoren vergleichen würde, hat IMAX oder hat Film grundsätzlich eine deutlich bessere Auflösung. Also dieser 65 mm Film im IMAX-Format hat eine Auflösung von 12 bis 18K, je nachdem. Man kann das halt nicht so 1:1 konvertieren, weil das eine ist ein chemischer Prozess, das andere sind halt Pixel, die du zählen kannst. Ja. Und wir haben ja jetzt standardmäßig 4K. Und auch die meisten Filmkameras, die jetzt so verwendet werden für Kinofilme, nehmen halt in 4 bis annähernd 5K auf. Da ist also schon mal von der Qualität her ein großer Unterschied. Dann ist eigentlich der größte Unterschied die Aspect Ratio.
Ja.
So, standardmäßig jetzt so, wenn man ins Kino geht, hat man ja ein sehr breites, nicht besonders hohes Bild. Also wenn man das jetzt vergleicht mit Fernseher, die wir jetzt zu Hause haben, 16:9, im Kino ist das Bild niedriger und breiter im Vergleich. Oder weniger hoch. Niedriger klingt irgendwie falsch. bei IMAX 70 mm ist es so, dass das Bild nahezu 4:3 entspricht. Also dem Format, mit dem wir zumindest bei Fernsehern noch aufgewachsen sind.
Die gute alte Röhre.
Die gute alte Röhre, korrekt. Das ist ja annähernd quadratisch, wenn man so möchte. Und dadurch, dass dieser Film ja auch einfach so eine krasse Qualität hat, kannst du den natürlich auch unfassbar groß projizieren. Das heißt, diese IMAX-Leinwände, wo dann eben der Film analog projiziert wird, sind dann auch einfach riesig groß, sodass, wenn man davor sitzt, wirklich das ganze periphere Blickfeld eigentlich gefüllt wird von dem Film. Was dann eine total immersive Experience sein soll. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Und Nolan hat auch mal in einem Interview gesagt, dass es quasi 3D ist, aber ohne 3D, weil es eben so einnehmend ist, sein soll.
I wish I knew.
Ja, we wish we knew. Genau, weil, kann man es ja auch direkt schon sagen, wie gesagt, ne, Deutschland hat nur ein Kino, was das so analog projizieren kann. Es gibt zwei, die es digital so projizieren können, in Karlsruhe und Sinsheim, ein bisschen weit weg, und ist halt auch nur digital.
Eben, und wenn schon, denn schon, dann wollen wir auch das Echte.
Korrekt. Es gibt nämlich sogenanntes LIMAX, das ist dann das digitale IMAX, so wie wir es hier auch in Berlin haben, mit nochmal einer etwas weniger hohen Aspect Ratio. Es fehlt also oben und unten was vom Bild. Und ich muss auch sagen, ich war einmal in diesem Kino und ich fand es den Preis nicht wert, weil auch die Sitze alle schon die besten Tage hinter sich hatten. Und für 30 Euro pro Ticket,
30.
Da erwarte ich doch schon mehr. Das war auch gelogen. Ich war in London noch mal in einem IMAX-Kino. Das war direkt besser. Aber auch kein echtes IMAX.
Wie du ja meintest, wurde bei The Dark Knight halt nicht alles in IMAX aufgenommen. Und auch bei anderen Filmen in den letzten Jahren, die IMAX genutzt hatten, halt wirklich nicht für das ganze Footage. Wie wird da entschlossen, wann IMAX verwendet wird und wann nicht?
Also die einfachste, plumpste Antwort ist erstmal, ist schweineteuer.
Guter Grund.
So, das heißt, man ist dann schon mal einfach sehr selektiv und sagt, okay, für welche Szenen macht es Sinn, für welche Szenen macht es keinen Sinn. So, ja. Für welche macht es denn aber Sinn? wie schon gesagt, ist es halt eine sehr immersive Experience. Es ist halt wirklich dann ja formatfüllend. Das macht dann Sinn bei Szenen, die sehr bildgewaltig sind, die sehr immersiv sein sollen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Sinners, diese Musiksequenz, wo dann diese verschiedenen Epochen noch mit reinkamen, was ja wirklich so auch in so einem One-Shot dann gefilmt wurde und man war ja wieder da drin mit dabei.
Ja.
Und wenn dann halt dein ganzes peripheres Blickfeld auch noch damit gefüllt ist, dann fängt ja das Dach auch noch an zu brennen. Da macht es dann einfach schon Sinn.
Bist einfach mit dabei.
Ja, eine einfache Dialogszene braucht man dann nicht unbedingt in IMAX, weil das da dann keinen wirklichen Mehrwert bietet, beziehungsweise sogar eher noch das Ganze schwieriger macht, weil dieser 70mm-Film oder 65mm-Film ist halt ziemlich groß. Die Kameras sind ziemlich groß und der Film läuft da dann relativ schnell durch, macht einen heiden Lärm. Das heißt, du musst diese Szenen mit Dialog immer noch mal nachvertonen, weil du halt mit der Kamera zu nah an den Schauspielenden ja auch einfach dran bist, um da dann durch die Distanz das gewährleisten zu können.
Wir werden hier jetzt mal einen kurzen Clip einblenden, wie laut diese Kamera ist.
Ja, sehr laut. das heißt, das ist ein großer Faktor. Dann auch allgemein, die Kameras sind recht groß. Das heißt, man kann auch vielleicht in engeren Räumen dann schlechter damit filmen, sodass dann die RegisseurInnen eher sagen würden, nee, das passt jetzt hier auch einfach nicht. Ja, also da gibt es halt verschiedene Faktoren, die da dann zu führen, diese Entscheidung zu treffen. Und ja, es ist halt eben einfach ein stilistisches Mittel. Also die Aspect Ratio ist ja halt auch einfach eine andere. Und die vermittelt dann ja auch einfach ein anderes Gefühl beim Schauen.
Ja.
So, reicht dann auch mit meinem IMAX-Exkurs.
Ja, aber IMAX war bei The Dark Knight nicht das Einzige, was sich verändert hat durch diesen Film in der Filmbranche. Zwar hatte Nolan mit The Dark Knight den Critics' Choice Award für den besten Actionfilm gewonnen, aber keine einzige Nominierung für einen Oscar. Heath Ledger hatte für besten Nebendarsteller zwar einen Oscar gewonnen, leider war er da auch schon verstorben, seine Familie hatte ihn angenommen, aber Nolan keine einzige Nominierung. Das wurde sowohl von FilmkritikerInnen als auch von Publikum nicht so positiv aufgenommen. Es gab riesen Backlash und dann hat die Academy die Nominierungen von 5 auf 10 aufgestockt. Das nennt man auch The Dark Knight Rule, diese Veränderung. Fun Fact.
Ja, spannend.
Ja.
Was alles so passieren kann mit einem so einem Film.
Ja.
Aber gut, machen wir weiter.
Mit Inception. Auch da wieder 2 Jahre später.
Wir sind jetzt in 2010.
Genau. Ja, Inception war in meiner Jugend ein großes Ding. Darüber wurde viel gesprochen. In diesem Film geht es um eine Entwicklung des Militärs, wie man in Träume von anderen Menschen auch mit eintauchen kann und das Unterbewusstsein zu beeinflussen. Und darum geht es ja auch. Die Figur von Leonardo DiCaprio will zurück zu seiner Familie, darf er mit seinen Auftrag erfüllen. Und zwar, ja, einen Samen im Unterbewusstsein eines Unternehmers zu pflanzen. Eine Inception.
Ja.
Ja. Kurz gefasst, das ist
es. Ist ein sehr verkopfter Film und es ist unfassbar schwer, den nochmal so zusammenzufassen. Aber ja, ich glaube, jeder weiß eigentlich, selbst wenn man den Film noch nicht gesehen hat, weiß man ungefähr, worum es in Inception geht. Wir haben uns den jetzt beide nochmal angeschaut, du im Kino, ich zu Hause, weil die York-Kinogruppe hat so eine schöne Nolan-Retrospektive gemacht, aber zu Urzeiten, die nicht unbedingt machbar sind für Menschen mit Frühschichten. Okay, me. Deswegen habe ich ihn zu Hause geschaut. Auch erst zum zweiten Mal in meinem Leben. Ich muss sagen, das ist. Ich finde den Film sehr gut. Ich finde, der ist sehr gut gemacht. Ich finde die Story sehr spannend, die Idee, die Umsetzung und so weiter. Emotional springt bei mir aber der Funke nicht über. Und das heißt, ich route zwar bis zu einem gewissen Grad für die, aber eigentlich irgendwie am meisten für Cillian Murphy.
Die Maus.
Die Maus, obwohl ja eigentlich Leonardo DiCaprio halt der Protagonist ist und für den hier halt ja was auf dem Spiel steht. Ja, deswegen ist so eine solide 3,5 Sterne sind das für mich.
Ja.
Klassisches Nolan-Rating auch bei mir.
Verstehe ich. Ich habe diesen Film schon unzählige Male geguckt. Das letzte Mal ist wirklich sehr lange her. Es war jetzt interessant, den auch auf der großen Leinwand zu sehen, weil so hatte ich ihn noch nicht gesehen. Hatte natürlich auch wieder so einen anderen Einfluss, auch mit der Musik von Hans Zimmer und so. Ich muss aber sagen, dass ich den früher besser fand. Also irgendwie war ich faszinierter. Ich glaube, das lag auch einfach ein bisschen daran, dass das so meine ersten Nolan-Filme waren und all das und es einfach im Gespräch war und auch so ein klassisches Film-Bro, I'm sorry. Ja, so ein Film war, der da halt hoch im Kurs war. Und ich finde ihn immer noch gut gemacht und faszinierend, aber inzwischen habe ich halt, was das Storytelling und was die Figuren angeht, mehr zu kritisieren als damals, weil ich mir da noch nicht so Gedanken drüber gemacht habe. Also das spielt inzwischen doch noch mit rein, aber ist natürlich trotzdem halt eine Experience, auch vor allen Dingen auf der großen Leinwand dann nochmal zu sehen. Ja.
Ja. Kann man aber halt bei HBO Max gucken.
Ja.
The Prestige auch. Das
Ganz
hatten
genau.
wir gar nicht gesagt. Die Batman-Filme, man kann gefühlt kann man fast alle Nolan-Filme bei HBO Max gucken.
Ja, die dachten sich, Odyssey ist raus, wir hauen
Ja.
jetzt alles raus.
Let's fucking go.
Für Inception hat Nolan zwar wirklich viele Nominierungen bekommen, aber nur eine Sache gewonnen, und zwar bester Actionfilm bei den Critics' Choice Awards. Sonst in allen anderen Sachen wurde er auch für Regie und Buch und so nominiert, aber hat es nicht bekommen.
Naja, Special Effects fand ich in dem Film auch ziemlich gut.
Ja.
Dann, 2 Jahre später, die Batman-Trilogie wird abgeschlossen, The Dark Knight Rises. Und dann wieder 2 Jahre später, Interstellar 2014.
Der hat so ein bisschen, ja, ein Special Place in meinem Herzen. Also wenn ich überlege von all den Nolan-Filmen, so wäre es Interstellar. Auch ein bisschen Klischee. I
Ja,
know.
aber ist okay.
Aber ist
Darf auch
okay.
mal.
Ich mag Matthew McConaughey. Guter Score,
Ja.
Weltraumaufnahmen.
Ja.
Ja, macht Spaß.
Ja. Ich muss den nochmal irgendwie gucken. Ich möchte den gerne mal im Kino gucken. Ich habe den nämlich nur
Ja.
zu Hause geguckt bisher und ich glaube, das ist nicht die Nolan Intended
Ja.
Experience. Ja, dann 3 Jahre später, Dunkirk. Den haben wir jetzt auch beide nochmal geschaut. Hier haben wir einmal Switcheroo gemacht. Ich habe den im Kino geguckt und du zu Hause, as
Ganz
Nolan
genau.
intended, auf dem Laptop.
Richtig bodenlos.
Ja, Dunkirk. Da geht es um, wie heißt es auf Deutsch? Dünenkirchen? Dünenkirchen, glaube ich.
Ja.
Naja, jedenfalls die Engländer, die da sind und
Die Franzosen
die Franzosen.
umkreist von den Deutschen.
Genau. Zweiter
Zweiter
Weltkrieg
Weltkrieg.
und die sollen da weggeschafft
Ja, es
werden.
geht um die Evakuierung
Ja.
und wie ZivilistInnen dabei auch geholfen haben.
Ja. Korrekt. Ich mag diesen Film. Also ich habe dem auch nur 3,5 Sterne gegeben. Aber ich mag diesen Film irgendwie, weil ich diese Kameraderie, die da gezeigt wird, so schön finde und diese so. Dieses Brüderliche zum Teil, aber dann auch da wieder so, bis wohin geht das Brüderliche und wann kommt dann doch so dieses
Ja.
Ego-Ding und dieser Selbstschutz? Ja, genau,
Überlebensinstinkt.
wann kommt das raus? Also bis wohin geht es und wo hört es dann auf und welche Leute, Männer, sind wir mal ehrlich, wie, ja, bis wohin, wo ist quasi die Grenze für die? Und das finde ich
Ja.
eine spannende Sache, die da aufgemacht wird. Hier wird ja auch wieder so ein bisschen mit der Zeit gespielt. Also man hat so drei verschiedene Perspektiven, aus denen man diesen Film
Ja.
durchschreitet.
Das läuft dann am Ende alles zusammen.
Genau. Und das fand ich auch sehr cool.
Ja, finde ich auch. Ich habe auch ein Ding für so Flugszenen. Also, weiß ich nicht, finde ich immer faszinierend. Und ich fand die auch gut
Ja.
gedreht. Das hat mir schon Spaß gemacht auch. Und Ja, als ich den das erste Mal geguckt habe, fand ich es einfach ein bisschen hilarious, dass Harry Styles damit gespielt hat. Es ist einfach auch funny. So, und ja, also so bei einigen Filmen finde ich es auch immer schwierig, so emotional mitgenommen zu werden von Nolan. Aber hier hat es eben durch diese extremen Situationen und halt so auch das Trauma, was da schon mitspielt, irgendwie hat das ganz interessant gemacht.
Ja.
Auch hier wurde Nolan wieder nominiert. Hat nichts gewonnen. Und zwar bei den Oscars, Golden Globes, Critics' Choice Awards auch, sowohl für bester Film, aber auch beste Regie. Was aber auch besonders ist an diesem Film, ist, dass bis hierhin, ab Batman Begins bis Dunkirk, Hans Zimmer immer den Score gemacht hat,
Die Filmmusik.
die Filmmusik. Und jetzt gab es quasi so den,
Die Staffelübergabe.
ganz genau, an Ludwig Göransson, der dann die folgenden Filme gemacht hat. Also Tenet, Oppenheimer und jetzt auch The Odyssey.
Genau. Kommen wir auch direkt zu Tenet. Den haben wir uns auch noch mal angeschaut. Du auch wieder im Kino und ich
Ganz
zu
genau.
Hause. ja, Tenet zu beschreiben ist noch schwieriger als Inception.
Ja.
Also es geht um einen Protagonisten. Der heißt auch nur Protagonist, also der hat keinen Namen in diesem Film. Und der, also im Film geht es los, dass der bei einem Attentat dabei ist und dann durch dieses Attentat in die Position kommt, wo er eine so eine Cyanide-Pill nimmt, die ihn eigentlich umbringen soll. Und dann wacht er aber doch wieder auf. Und das war ein Test, um in eine Organisation Tenet zu kommen. Und Tenet befasst sich mit Objekten und Menschen, die man quasi rückwärts durch die Zeit laufen lassen kann und die dadurch auch durch die Zeit reisen können. Also sie können rückwärts durch die Zeit gehen und dann wieder durch so ein Gerät und dann gehen sie wieder richtig in der Zeit, aber sind eben in der Vergangenheit. Und dann gibt es einen Big Bad, gespielt von Kenneth Branagh.
Wirklich grausigen russischen Akzent.
Ja, wirklich, he wishes he was Connor Story in Heated Rivalry.
Yes.
und das ist halt der Big Baddie. Und der hat Machenschaften mit der Zukunft zusammen und die wollen quasi die Vergangenheit auslöschen. Und unser Protagonist ist da jetzt halt involviert und möchte das stoppen.
Ja.
So, ich glaube, das.
Das fasst es so gut wie möglich
Ja.
zusammen.
Elizabeth Debicki ist auch noch dabei und spielt eine Mutter.
Ja.
so klassisch Nolan.
Ja, also und das ist es halt. Also ich habe es ja wie gesagt im Kino geguckt, auch das erste Mal, Shame on Me. Bin aber auch froh, dass das erste Mal im Kino war, weil ich glaube, das so viel mehr so Einfluss hatte. Also vor allen Dingen Ludwig mit seinem Score, also wirklich,
Der fetzt.
der fetzt, der war laut. Ich weiß, viele haben kritisiert, dass er zu laut ist. Ich finde, das war richtig nice.
Mit
So,
Untertiteln.
ja.
Ohne Untertitel ist, glaube ich, Hölle.
Hölle, aber halt sonst war gut. Hat
Ja.
einen so richtig weggescheppert.
Ja.
Was aber natürlich nicht das wieder gut gemacht hat, was der Film nicht konnte, und zwar wirklich die Charaktere so richtig auszuerzählen, denen eine gewisse Tiefe zu geben. Ne? Also so Storytelling-mäßig hatte ich da so meine Probleme, aber dann wieder so Visual Effects und all das, was damit reingespielt hat, fand ich halt dann wieder sehr gut.
Ja,
Ja.
ich fand den filmisch auch sehr gut. Ich fand halt ja vor allem die Special Effects sind einfach crazy. Vor allem, wenn man sich mal da so ein bisschen behind the scenes irgendwie anguckt, wie sie dann da so, also inverted heißt das dann, also wenn dann halt Sachen eben so rückwärts quasi ablaufen und wie sie da dann Explosionen so vorwärts und rückwärts und alles
Ja.
irgendwie passiert gleichzeitig und so.
Und du hast es auch irgendwann mal, also in Szenen halt zur selben Zeit, also in
Ja.
einem Frame hast du es basically, wie Leute
Ja.
nach vorne und andere nach hinten laufen,
Ja.
rückwärts durch die Zeit und so, und das ist halt schon wild.
Ja, also filmisch ist das echt ein Meisterwerk in der
Ja,
Hinsicht, das kann man schon
das
sagen.
ja.
Die Story ist halt, sobald du diesen Zeitaspekt rausnimmst, sehr flach.
Ja.
Und das ist okay, weil wenn man sagt, der Film ist halt ein Blockbuster und dieses Zeitding ist so der Selling Point von diesem
Eben der
Film, dann ist das
Treiber.
völlig fein. Aber sobald man halt irgendwie da so ein bisschen, man darf ja keine Tiefe erwarten.
Ja. Tenet ist hier aber auch wieder so ein gutes Beispiel dafür, wie Nolan seine Geschichten aufbaut, was so nicht-lineares Storytelling und so etwas angeht. So weit sogar, dass nicht nur unbedingt das Publikum verwirrt ist, sondern auch die SchauspielerInnen, die damit spielen. Zum Beispiel Robert Pattinson. Er hatte nach dem Film gesagt, dass er währenddessen gar keine Ahnung hatte, was abgeht. Also so gar nicht. Und Nolan meinte wohl zu ihm, dass er es gar nicht erst versuchen soll zu verstehen, sondern einfach intuitiv handeln und spielen solle. Und das finde ich echt spannend. Außerdem ein bisschen funny, dass die anscheinend jetzt auch Nachbarn sind und so Movie Nights haben. Das stelle ich mir richtig lustig vor.
Und noch ein Schicksalsereignis von diesem Film. Whatever. Robert Pattinson hat nämlich Christopher Nolan ein Buch als Rap-Gift geschenkt bei Tenet. Und das war ein Buch mit Reden von Robert Oppenheimer. Und so kommen wir dann 3 Jahre später, nämlich zu Oppenheimer, beziehungsweise ja auch Barbenheimer. Und so wie für Hemi Interstellar so der Lieblings-Nolan-Film ist, ist es für mich Oppenheimer. Es ist ein 3 Stunden Biopic über einen Physiker, aber I was sad. Ich habe den auch zweimal im Kino geguckt, dann nochmal zu Hause mit meinen Eltern zusammen, weil die den nicht im Kino gesehen haben. Ich fand den fantastisch.
Und Cillian Murphy.
Cillian Murphy, aber also ich fand die da alle auch gut. Also Emily Blunt hat da auch so gut gespielt und ich fand das eine sehr interessante Story. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch in Göttingen gewohnt, wo Robert Oppenheimer ja auch studiert hat oder seinen einen Doktor gemacht hat oder so, ich weiß gar nicht mehr genau.
Prädestiniert, dass das dein Lieblings-Nolan-Film wird.
Ja, weil beim Spazierengehen, also da gibt es überall so Tafeln an den Häusern, wo überall mal Leute gewohnt haben. Und dann ist halt an dem einen Haus, wo ich beim Spazierengehen mal langgegangen bin, halt die Tafel mit Robert Oppenheimer für dann diese 2 Jahre, die er irgendwie da war. Das fand ich einfach witzig, ja. Und ich finde den Film einfach, ich finde den filmisch gut, ich finde die Story spannend, ich finde die gut erzählt, optisch sehr schön, hat ja auch viele IMAX-Sequenzen, 70 mm IMAX-Sequenzen. Ja, auch krasses Einspielergebnis gehabt dafür, dass es halt, wie gesagt, ein 3 Stunden Biopic über einen Physiker ist. Bestimmt auch eben zusammen mit Barbenheimer. Die haben sich, glaube ich, beide so hochgeschaukelt.
Ja, eben, das war so ein kulturelles, vor allem popkulturelles Ding, wie das ablief. Und ja, ich fand ihn auch gut. So, also mich hat er jetzt nicht so mitgenommen wie dich. Aber ich finde natürlich diese ganze moralische Frage, die da halt Thema ist und so, ist natürlich total spannend und historisch gesehen so oder so auch sehr relevant. Und Oppenheimer war nämlich dann auch so ein Durchbruch auf nochmal einer anderen Art für Nolan. Also natürlich war er schon krass etabliert und alle wollten mit ihm arbeiten. So, obviously, so das passte schon alles, es war schon alles da. Aber jetzt wurde er halt auch durch die Auszeichnungen dafür belohnt. Und zwar hat er sowohl für besten Film und beste Regie einen Oscar gewonnen, einen Golden Globe, einen Critics' Choice Award auch noch. Also einmal quasi alles abgeräumt. Auch Ludwig Göransson hat Preise gewonnen für den Score. Und da kommt es aber zu so einer kleinen lustigen Sache. Und zwar wurde Nolan schon fast bei allen Preisen auch für das Drehbuch nominiert, hat aber keinen Oscar, keinen Golden Globe bekommen. Und ich glaube, das steckt so ein bisschen noch drin, weil wenn wir jetzt so den Schwenk zu The Odyssey machen, als er The Odyssey geschrieben hat, hat er seine Oscars aus diesem Zimmer geräumt, um quasi nicht diesen Druck zu verspüren. Und dann sagte sein Sohn zu ihm, ja, also warum denn? Also du hast ja auch noch nie für ein Drehbuch einen Oscar gewonnen. Finde ich funny.
Period,
So ein bisschen Humbling vom eigenen Sohn.
ja,
Klasse, lieben wir.
immer gut.
Ja.
Ja, kommen wir dann jetzt auch zur Odyssee. 3 Jahre später. Wir sind jetzt im diesjährigen.
Sind angekommen.
Ja. Ja, die Odyssee. Ich meine, da weiß eigentlich jeder, worum es geht. Wir können es ja trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Es geht um Odysseus.
Auf dem Weg nach Hause.
Auf dem Weg nach Hause nach dem trojanischen Krieg. 10 Jahre waren die da am Strand, haben dann Troja eingenommen mit dem Pferdchen.
Trojanischen Pferd, man
Genau.
kennt's.
Und dann soll seine Heimreise starten, tut sie dann auch.
Für die er auch weitere 10 Jahre braucht.
Korrekt.
Währenddessen wartet seine Frau Penelope in Ithaca. Wir
Mit
werden
dem.
jetzt wahrscheinlich alles auch Englisch aussprechen, weil wir ihn
Ja.
eben auf Englisch auch geguckt haben.
Ja.
Wartet dort mit seinem Sohn auf die Rückkehr, aber die ganzen Leute werden da ein bisschen ungehalten und sind so: Du musst heiraten, heirate mich.
Ja, Männer.
Männer und ja,
Ja.
ganz viel Gekämpfe, Männer.
Ja, den Cast können wir einmal noch mal kurz anreißen. Also Odysseus, gespielt von Matt Damon, Penelope, seine Frau, von Anne Hathaway, der Sohn Telemachus von Tom Holland. Dann haben wir noch in weiteren Rollen John Bernthal, Mia Goth, John Leguizamo, Samantha Morton, Lupita Nyong'o, Elliot Page, der ja auch in Inception schon mitgespielt hatte, Robert Pattinson, Charlize
Theron.
Theron, Zendaya, also
Stacked Cast
alle dabei.
wieder.
Dann jetzt vielleicht aber noch mal erstmal ein bisschen zu den Dreharbeiten.
Wie Nolan so am Filmset ist, vor allen Dingen jetzt
Ja.
bei The Odyssey. Und zwar ist er ja dafür bekannt, dass er ja bei den SchauspielerInnen jetzt nicht unbedingt gerade mit Lob um sich wirft.
I usually get, yeah, right, good, yeah. And moving on.
Aber jetzt bei The Odyssey hat Zendaya ein Perfect bekommen, wo dann so ein bisschen Matt Damon und Tom Holland waren so ein bisschen knatschig.
Still waiting for mine.
Tom and I were bitching about it for the rest of the day.
Und dann kam auch raus, dass auch Anne Hathaway ein Perfect bekommen hat.
I felt guilty when I first heard that they were complaining about it. And then I realized, it's kind of on them, not me.
Aber gut, ich unterstütze das, dass die Frauen ein Perfect bekommen haben.
Ja.
Das auf jeden Fall. Nolan ist auch dafür bekannt, dass er sehr so hands-on ist, was die Dreharbeiten angeht. Also, dass er nichts von SchauspielerInnen erwartet, was er nicht selbst auch tun würde. Und dafür gibt es auch ein paar Beispiele. Zum Beispiel John Leguizamo war wohl dann am Set.
And I go, where's Chris?
Und die sagten nur so: Ja, also er ist da gerade in diesem trojanischen Pferd drin.
Or is it, oh, you're kidding. With 20 actors, camera crew inside that horse.
Und so hat sich das auch durch die ganzen Dreharbeiten halt gezogen. Ithaca ist halt nachgebaut worden auf einem Hügel, der so um die 274 Meter hoch war. Da mussten sie dann täglich hoch wandern und auch wieder zurück. Das sind so 45 Minuten gewesen. Nolan hat das selbst aber auch getan. Nur Anne Hathaway wurde hochgeflogen mit dem Helikopter, mit der Filmcrew, also alles, was technisches war, wurde auch hochgeflogen, weil sie als Penelope natürlich nicht oben verschwitzt sein solle. Und
Ja,
checke schon,
Königin.
ganz genau, also so checke schon. Ist aber natürlich so ein bisschen funny,
Ja.
sich da alle täglich hoch und runter schleppen müssen. Sie so:
Ja.
Also, ich bin jetzt hier. Ja.
Ja, dann auch so Eigenheiten von seinen Sets. Es gibt keine Stühle am Set. Handys sind nicht erlaubt. Es ist so ein sehr geschlossenes, analoges Set, wo wirklich zack, zack. Also Tom Holland hat auch in einem Interview gesagt, Szenen, wo die Stunt-Szenen, wo die bei Marvel 2, 3 Wochen dran shooten, haben die hier in 2, 3 Tagen
Ja.
durchgeballert, weil Nolan das auch alles vorher schon so durchplant irgendwie oder sich da so viel Gedanken macht und halt so viele, also es gibt ja auch so diese Regel quasi, dass wenn du an dem Set von Nolan bist, dann bist du so einer der Top 3 Menschen, die diesen Job ausführen auf der Welt.
Ja.
Und dementsprechend sind die alle top of the game, die wissen alle, was sie tun. Und somit,
Ja.
ja.
Wobei dann auch ein paar Mal wieder so Situationen sind, wo er gefragt wird: Ja, wie willst du das denn jetzt mit dem trojanischen Pferd machen? Schauen wir mal. Soll es auch gegeben haben und so
Ja.
analog. Also, ich meine, er hat ja selbst kein Smartphone, benutzt
Ja.
keine E-Mails. Also, der Typ ist so oder so sehr, sehr analog unterwegs.
Ja. Und versucht ja auch auf so viel CGI zu verzichten wie möglich. Also Special Effects gibt es natürlich schon, aber da werden dann eben auch versucht, Wege zu finden, das dann nur wirklich zu enhancen, also zu verstärken, zu vergrößern oder so, was dann eben in Camera aber schon aufgenommen wurde.
Eben, er spielt dann eher so mit Perspektiven, um andere Dimensionen darzustellen, mit Animatronics oder Knete in diesem Fall irgendwie. Oder sowas Ähnliches, um das eben so analog, so echt wie möglich darzustellen.
Ja.
Ist natürlich auch ein langer Prozess in der Vorbereitung dafür.
Ja, macht dann aber zum Teil, also es gibt eine Szene, in dem Film eine Szene, wo Odysseus Mannschaft auf so ein Volk von Riesen, also Riesen, so sehr großen Wesen trifft. Und da haben sie dann damit gearbeitet, dass sie Stunt-Doubles hatten. Und dann hatten sie für die Riesen halt so 7-Feet-Tall-Leute und für Odysseus' Crew halt so 5-Feet-Tall-Leute. Und dadurch wirkten die dann natürlich viel größer im Verhältnis. Und dadurch haben sie sich halt ganz viel Bearbeiten, Editing im Nachhinein gespart, wo sie dann sonst halt die Menschen hätten ersetzen müssen oder so. Und das waren halt mit so ganz vielen Bäumen. Also das wäre ganz furchtbar gewesen, glaube ich, das im Nachhinein zu machen.
Und da kleiner Fun Fact. Für Matt Damon gab es eine weibliche Stuntwoman, bei den anderen wahrscheinlich auch, um eben nochmal dieses Größenverhältnis anders zu zeigen. Aber Matt Damon meinte dann selbst so, boah, die Arme von ihr waren stabil.
Stabil. soll ich dann jetzt schon nochmal was zum IMAX sagen?
Ja.
Das ist jetzt der allererste Film, der komplett auf 70 mm IMAX gedreht wurde. Also von Anfang bis Ende. Um das überhaupt zu gewährleisten, haben die zusammen da alle irgendwie so ein Casing entwickelt, so eine Hülle für die Kameras, um bei den Dialogszenen, wie gesagt, die Kameras sind ja unfassbar laut, um da so einen Dämpfer drum zu haben, um halt nicht alle Dialogszenen nachvertonen zu müssen. Dieses Ding wiegt über 130 Kilo. und versperrt auch den SchauspielerInnen so die Sicht, dass dann damit so zwei Spiegeln quasi gearbeitet wird, dass die sich trotzdem dann noch angucken können in der Szene und nicht wirklich nur gegen die Kamera spielen müssen.
Ja.
Also da sind technische Errungenschaften jetzt auch geschaffen worden für diesen Film. Das ist echt
eben
ein bisschen crazy.
Die es so wirklich noch nie gegeben hat.
Ja.
Auf dem Level. Ja.
Und umso beeindruckender auch nochmal, wie viel die ja da auch dann auf hoher See, in Anführungszeichen, gedreht haben und so weiter. Also auch da zum Beispiel, also so Szenen, die man sonst jetzt mit einer digitalen Kamera ganz einfach mit einer Drohne machen könnte, kannst du ja mit einer IMAX-Kamera nicht, ist viel zu groß, viel zu schwer.
Mhm.
Das heißt, Helikopter. also ganz viel solche Sachen. Was da aber vielleicht auch Negatives dran ist, dazu kommen wir dann gleich nochmal. ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Film selbst.
Ja.
Ja. Wir waren sehr hyped, muss man sagen. Also wir waren wirklich so, wir lassen uns da voll drauf ein. Wir sind gespannt. Wir gucken uns das auf normalem 70 mm an, nicht 70 mm IMAX. Also annähernd.
Wir hätten, wäre es möglich
gewesen. Ja, annähernd normales Kinoformat. Ist ein bisschen höher, aber nicht dramatisch.
Nee.
Wir wurden leider ein bisschen enttäuscht. Also vorweg, ich habe 3,5 Sterne gegeben, du hast 3 Sterne gegeben. Mhm. Also wir sind jetzt hier nicht bei schlechten Bewertungen.
Ja. Wir haben nur wirklich ein hohes Niveau, also es ist ja trotzdem ein hohes Niveau, aber erwartet und kritisieren anhand dessen, weil es eben ein anderes Level ist als viele andere Filme.
Ja, und weil man ja auch einfach bei diesem krassen Cast und so weiter einfach hohe Erwartungen hat.
Ja.
Und das ja auch so ein bisschen nach diesem Erfolg von Oppenheimer war das jetzt so Christopher Nolans so, wie man so sagt, so Blank-Check-Film. Also wo er einfach Budget bekommen hat, hier, nimm so viel, wie du willst und mach.
Ja.
Und Dafür hakt es halt an einigen Stellen. Also gerade das Skript, was er hier alleine geschrieben hat, da haben wir so unsere Probleme.
Ja. Also, sagen wir mal so. Unabhängig davon, inwiefern man wirklich up-to-date ist, was The Odyssey angeht, also ob man Homers Buch gelesen hat oder nicht, oder wie gut man griechische Mythologie kennt, hätte uns zum Beispiel nochmal geholfen, hätte zum Beispiel am Anfang so einen Infodump gegeben, eine Narration, das hätte hier nicht geschadet, um nochmal einmal so up-to-date zu halten, was ist denn jetzt gerade Sache, wo befinden wir uns, um alles, was dann passiert, nochmal einordnen zu können. Oder man hätte das während des Films noch mal stärker irgendwie zeigen können. Also dann aber auch durch Showing und Nicht-Telling. Also es gibt so zwei Möglichkeiten, die für mich das halt deutlich besser gemacht hätten.
Ja.
Aber beides ist halt nicht passiert. Und deswegen hakt es dann bei mir teilweise in der Story, um auch die Motivation noch mal darzustellen. Und all diese Hürden, die noch überwunden werden müssen.
Ja.
Ja, und da hat es halt schon gestartet.
Ja. Ich hätte mir halt gewünscht, so eine Einleitung, wie es zum Beispiel beim ersten Dune-Teil der Fall war oder auch bei House of the Dragon Staffel 1 Folge 1, wo man einfach dann ja auch schon nochmal bildlich so ein bisschen in diese Welt eingeführt wird und die Charaktere ein bisschen langsamer auch vorgestellt bekommt, weil das sind nun mal auch alles irgendwie ein bisschen komische Namen, die haben. Und gerade wenn man jetzt nicht so damit vertraut ist, plus, wenn man dann keine Untertitel hat, so wie wir es hatten oder nicht hatten, dann ist es echt schwierig, denen dann zum Teil zu folgen, wenn dann irgendwie hier ein Name gesagt wird und dann ein paar Sätze später ist es dann irgendwie mein Bruder und dann ist so, war das der Bruder oder war das jetzt wer anderes so? Weil diese Informationen, also ich habe den Film jetzt auch schon noch ein zweites Mal geschaut und dann mit Untertiteln, die sind alle irgendwie da drin, aber so kurz und so flüchtig erzählt, dass du gar keine Zeit hast, sie zu verarbeiten.
Ja.
Und dann das wirklich in die Charaktere reinzuprojizieren quasi.
Ja. Was halt ein essentieller Punkt in diesem Film ist, ist Zeus's Law. Also wenn du zu jemandem zu Gast kommst, dann wirst du auch aufgenommen.
Ja, behandle den Gast so, wie du selbst behandelt werden
ganz
möchtest.
Ganz genau. Darauf basiert quasi die ganze Zivilisation und alle moralisch-ethischen Regeln, die es sonst noch so gibt. So. Finde ich, dass man gerade bei so einer Story, die ja auch auf griechischer Mythologie so basiert, dann auch einfach mehr noch diese Götter, Zeus zum Beispiel in diesem Fall, noch mehr mit einbindet. Also die werden immer so, es wird dann auch mal über Poseidon irgendwie gesprochen und dann wird das aber eher als Legende gesagt und betitelt, aber weniger richtig eingeordnet. Genau wie mit Athena. So, man sagt immer, du hast weise Augen und so etwas. Also ich finde, man hätte das alles noch mal so besser verknüpfen können, weil dann wäre auch nicht dieses ganz oder gar nicht Ding gewesen. Weil so dann irgendwie Zyklopen zu haben, dann Riesen zu haben, dann eine Hexe quasi zu haben. All das wirkt dann irgendwie so verwirrend oder drüber in einer Art und Weise, weil es nicht in diesen gesamtgriechischen Kontext gesetzt wird mit den Göttern auch. Und da dann auch, was für Folgen dann Odysseus Handlungen haben, auch im Krieg, auf die Zivilisation und auf Zeus's Law, kriegt man dann nicht so gut ausgespielt oder halt nicht so deep? Weil du eben diese ganze Zivilisation, die ganze Gesellschaft, die halt auf diesen Göttern auch irgendwie basiert, nicht so richtig erklärt bekommst.
Wo es dann bei mir halt auch gehakt hat, ist, dass ich nicht verstanden habe, oder nicht verstanden habe, aber dass es mir auch nicht deutlich genug war, dass diese Götter in dieser Welt wirklich existieren, richtig? Also es gibt dann auch eine Szene, wo Odysseus halt zu seiner Crew da oder zu einem von seiner Crew sagt so, your gods. So, als würde er auch gar nicht so in die glauben, was ja aber irgendwie, finde ich, ein bisschen irreführend ist, wenn die ja existieren, was sie ja tun in dieser Welt, weil sie haben ja physische Auswirkungen, also das Meer und die Winde und so weiter. die da beeinflusst werden. Und man sieht ja auch den Zyklopen, der halt der Sohn von Poseidon ist. Ja. Wo auch mit den Untertiteln habe ich verstanden, was dieser Zyklope da überhaupt gesagt hat. Der sagt nämlich, Poseidon, mein Vater, sie haben mir wehgetan, verfluche sie oder füge ihnen Schaden zu, irgendwie sowas. Was man halt so in der OV ohne Untertitel, also habe ich zumindest gar nicht rausgehört.
Ich auch nicht, ich habe nur Poseidon gehört.
Ja, so wo da dann auch schon nochmal wieder ein Clou gegeben wird für was dann jetzt kommt und was Odysseus da jetzt noch erwartet und warum ihn das erwartet. Und das finde ich halt so verwirrend, weil er dann an anderen Stellen wieder da so doch so stark dran glaubt. Also er ist dann ja auch einmal im Hades und das ist dann auf einmal alles für ihn, ja, das ist so, das sagst du mir, das ist korrekt. Aber andererseits sagt er halt, your gods, wo ich so bin, ich verstehe es nicht so ganz, ich verstehe den ganzen Charakter auch irgendwie nicht, weil manchmal handelt er einfach nur dumm, nicht mal cocky, nicht mal so, er überschätzt seine Fähigkeiten, sondern wirklich einfach dumm und...
Und er wird immer so als krasser Stratege bezeichnet.
Ja, muss und man er, dazu sagen. Er hat auch seine Momente.
Ja, er ist ja auch, also von ihm stammte die Idee von dem trojanischen Pferd, wie sie nach 10 Jahren Belagerung von Troja endlich halt durch die Mauern dieser Stadt gekommen sind. Also es geht auf seinen Mist quasi.
Ist auf seinen Mist gewachsen, der Plan. Ja, und ich finde, das kommt halt irgendwie nicht so richtig durch, auch zum Teil durch Matt Damons Schauspiel, wo ich dann so bin, ich verstehe nicht, bist du verzweifelt, bist du nicht verzweifelt, bist du irgendwie traurig, weil du deine Frau und deinen Sohn vermisst oder nicht und was sind deine Werte, was ist dir wirklich wichtig, wie wichtig ist dir deine Crew und nicht und wie sehr denkst du über deine Handlungen nach und das war für mich alles sehr undurchsichtig und unschlüssig und halt immer wieder eben durch... Also, repeatedly durch seine Handlung Wunderfragezeichen für mich aufgeworfen.
Ja. Ich finde, das hat sich auch so bei dieser ganzen Frage des Films quasi, wofür dieser Film stehen soll, hat das meiner Meinung nach einfach nicht gepasst, alles so gerusht zu haben durch jede Station mit jedem Monster oder was auch immer, dann aber nicht richtig diese Emotion von Odysseus lesen zu können, da irgendwie nur Halbgares zu bekommen, dann so die Hälfte von wegen, ich will gar nicht nach Hause, vielleicht will ich doch nicht nach Hause. Also da irgendwie dann diese Sachen mit rein, so da, wo man eigentlich so richtig viel Platz und Möglichkeiten gehabt hätte, diese ganze moralische Frage aufzuarbeiten. Dass da war so viel Potenzial daran, auf dieser Reise durch die Station das zu erzählen. Und am Ende ist das einfach ein Exposition-Dump, wie er quasi wortwörtlich die Interpretation des ganzen Films einmal so runterrattet.
Ja.
Einmal so runterrattet. In 5 Minuten rattert er einfach alles runter. Alles passiert auf einmal. Man braucht sich irgendwie nichts daraus denken. Man kriegt das so vorgelegt. Aber vorher kriegt man irgendwie nichts. Und für mich stand das nicht in so einem guten Verhältnis. Ich hätte das gerne durch diese Station, durch seine Odyssee gerne halt gelernt und nicht eher am Ende, wie er das einfach alles erzählt und erklärt.
Ja, und da auch so, fällt mir gerade mal wieder ein mit Athena, so, weil es wird dann irgendwann quasi, gibt es so einen kleinen, eigentlich einen großen Reveal in Bezug auf Athena. Und wir haben uns jetzt dann im Nachhinein noch mal so ein bisschen reingelesen überhaupt in die ganze Thematik. Und was du nämlich eben meintest, so mit diesen weisen Augen, also Telemachus sagt halt mehrfach Personen so, you have the eyes of Athena. Has anybody ever told you that? Und da bin ich so, entweder war das ein kluges Mittel von Nolan, das reinzubringen, was nämlich eigentlich in der Odyssee passiert, oder es war dann nicht ganz zu Ende gedacht. Weil in der eigentlichen Geschichte ist es so, dass nämlich Athena Telemachus dabei hilft, Informationen oder sich auf die Reise zu begeben, Informationen über seinen Vater zu sammeln. Und hier bin ich jetzt so, wollt ihr mir jetzt sagen in dem Film, dass diese Person, die ihn da am Anfang zu getrieben hat, zu der er auch gesagt hat, you have the eyes of Athena, dass das wirklich Athena war, nur halt in anderer Gestalt oder nicht? Weil so wie der Film sich nämlich verhält, ist so dieses, dass Götter eine andere Gestalt annehmen und da dann so auftauchen, irgendwie gar keine Möglichkeit, weil der viel zu unmystisch ist, dieser Film.
Ja.
Der ist zu realistisch
auf
eine Art. Und das finde ich so schade, weil ich dachte, man kann da so richtig drin verschwinden in dieser Welt und mit diesen Göttern und Gottheiten und alles. Und dann war das aber alles so sehr, sehr grounded, was ich auch an sich einen spannenden Approach finde. Aber es hat für mich dann nicht funktioniert.
Ja, und da wieder in Kombination mit den nicht so deutlichen Gefühlen von Odysseus. Was da nämlich noch mein Punkt ist, ist, dass man natürlich sagen könnte, ach doch, man kann das irgendwie durch seine Handlungen lesen oder man kann das sich irgendwie erschließen oder man würde es wissen, hätte man mehr von der Geschichte gewusst. Da denke ich mir so, nee, eben nicht. Natürlich habe ich jetzt nochmal so einen kleinen Deep Dive gemacht und Odysseus handelt in Homers Werk auch ganz anders. Also der hat da auch nochmal einen anderen irgendwie moralischen Kompass in Bezug auf, dass er mit Cersei, dieser Hexe, keine Ahnung, da noch ein Kind hat und sowas alles. Und das sind dann halt so Punkte, die sich dann aber nicht zusammenfügen lassen mit der Porträtierung von Odysseus in dem Film. Und dann bin ich so, ja, ich kann ja nicht mal die Lücken füllen, weil mir nichts gegeben wird. Und weil ich es nicht rein interpretieren oder reinfügen kann, wüsste ich mehr darüber, weil das dann auch nicht dazu passt. So.
Ja.
Ja.
Ja, und was dann auch nochmal zu Matt Damon. Ich finde, also man sieht ihn dann halt einmal, bevor er überhaupt nach Troja geht. Und dann halt jetzt, wo er zurückkommt. Also da sollen 20 Jahre Unterschied sein. 20 Jahre, davon viel Zeit auf hoher See, viel Zeit ohne richtige Ernährung, im Krieg und so weiter. Der sieht nicht 20 Jahre gealtert aus. Und das hat mich auch richtig doll aus der Immersion rausgerissen, muss ich sagen.
Auch immer noch so sehr, sehr krass muskulös. Und ja, ich verstehe, dass ihr Odysseus als so einen krassen auch Krieger und so, so zeigen wollt. Aber nach 10 Jahren Krieg und dann nochmal 10 Jahren wirklich Odyssee. Und ich mein großes Thema dieser Geschichte ist, wir brauchen Essen.
Ja.
Deswegen gehen wir auf diese Inseln. Wir brauchen Essen. Und dann siehst du halt nicht so aus.
Ja.
So, und ich mag Matt Damon. Ich finde, Matt Damon ist ein guter Schauspieler. Ja. Das gebe ich ihm auf jeden Fall. Das ist jetzt kein Matt Damon-Bashing. Ich finde aber nicht, dass er unbedingt die beste Wahl für Odysseus war, weil irgendwas an ihm ist mir
zu glatt.
Zu glatt, zu amerikanisch. So, vom Vibe. Und natürlich, also, ja, hier wurde die Sprache irgendwie angepasst, dass das so jetzt aus der heutigen Zeit ist. Also man kann ja nicht mal so zurückgehen, weil auch Wörter, die für uns dann vielleicht mehr alt klingen, wäre ja trotzdem nicht irgendwie authentisch zu früher. Und Nolan wollte halt mit der heutigen Sprache quasi die Möglichkeit geben, diese Gefühle zu spüren und so etwas. Aber
ja, einfacher zugänglich zu machen, sodass man dann sich halt wirklich auf die Story einfach einlassen kann und dann die Emotionen spüren kann. Aber welche Emotionen, frage ich mich da.
Eben, da war dann dieses Problem. Und dafür war halt Matt Damon, ich will jetzt nicht sagen, dass Matt Damon halt keine Emotionen rüberbringen kann, das nicht, dass ich weiß, dass er das kann. Aber nicht in dieser Figur. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich da richtig so gestört.
Ja, was ich mich frage, so ein bisschen, ob das ein Problem, und da fange ich jetzt schon nochmal an, nämlich mit diesen Nachteilen von IMAX, ob das zum Teil an dem Filmprozess mit IMAX lag, weil eine Filmrolle reicht 2,5 bis 3 Minuten. Das heißt, ein Take kann nicht länger sein als 2,5 bis 3 Minuten.
Und dann richtig eintauchen.
So, und das dann in so hochemotionalen Szenen und so weiter. Und dann läuft es vielleicht doch dann schon aus. Und dann musst du in dieser Emotion bleiben, bis die dann da wieder entweder eine andere Kamera, die schon geladen ist mit einer neuen Rolle, oder bis dann da, ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist für so einen Film, der dann doch ja auch viel wirklich Dialogszenen hat, wo das dann ein Problem sein könnte. Also das ist mir nämlich aufgefallen, mir waren zu viele Schnitte in diesem Film. Ich konnte nicht lang genug mit einem Bild, mit einer Emotion, mit einem Charakter bleiben, um mich da reinfühlen zu können. Das war dann so, ja. ich war noch nicht in der Szene angekommen und dann waren wir schon wieder, haben wir schon wieder gecuttet.
Aber genau da können wir jetzt auch den Übergang einmal zu der ganzen technischen Geschichte nochmal ziehen.
Ja.
Das ist natürlich ein krasser Prozess, der da stattgefunden hat. Und dafür habe ich auch krassen Respekt, weil da wirklich ja so viel Zeit, Energie, Wissen, Vorbereitung, alles so reingeflossen ist. Und es waren auch starke Bilder. Also die Bilder, die nicht unbedingt emotionslastig waren, das waren wirklich starke Bilder. Und so, das hat schon Spaß gemacht, sich das anzugucken. Aber ich weiß, dass du da auch ein Problem hattest.
Ja, mit IMAX, also je größer das Bild ist oder auch der Sensor einer digitalen Kamera, desto weniger Tiefenschärfe hast du. Also desto weniger Sachen im Bild sind im Fokus.
Mhm.
Also unschärfer ist der Hintergrund. Und das, finde ich, war hier ein großes Problem in diesem Film, weil du hast diese krassen Sets und diese Landschaften und alles. Und alles ist die ganze Zeit out of focus. Vor allem bei actionlastigen Sequenzen. Dann hast du eine Handheld-Kamera, die meinetwegen nah an Odysseus dran ist. Im Hintergrund geht die Welt unter, aber du siehst nichts davon. Dann ist Odysseus am Kämpfen. Du weißt aber gar nicht so richtig, wo oben und unten ist, weil die Kamera halt so doll wackelt. Der Focus-Puller ist hanging on by a thread, weil der gar keinen Plan mehr hat, was der fokussieren soll.
Kommt nicht hinterher.
Und das hat bei mir einfach nur zu Überforderung und Überstimulierung bei diesen actionlastigen Szenen geführt, weil ich gar nicht mehr wusste, wo ich gerade hingucken soll. Das war so anstrengend, da dem zu folgen. Vor allem, weil dann zwischendurch eben gar nichts im Fokus war. Es gibt auch eine Szene zwischen Anne Hathaway und Tom Holland, wo die sich gegenüber sitzen und sie, dass so über die Schulter gefilmt wird und sie dann sehr viel ihren Kopf nach vorne und nach hinten bewegt. Und da ist sie so viel out of focus, dass ich fand das ablenkend.
Verstehe ich.
Und da bin ich so, da sind dann vielleicht einfach doch Limits von diesem Format, wo es nicht notwendig ist. Setz es gezielt ein, setz es ein in Szenen, die auch wirklich immersiv sein sollen, die bildgewaltig sind, für die du dann ja auch einfach mehr Zeit noch mehr hast, weil du nicht deinen ganzen Film so drehst. Nutz es dafür. Aber so einen ganzen Film muss ganz ehrlich nicht sein.
Ja, verstehe ich. Ich verstehe aber auch die Intention von Nolan so dahinter, weil so irgendwie der Erste zu sein, der das macht. Und es ist ein krasses Projekt und so. Und ich checke komplett. Und alleine auch aus dem Ego hätte ich das auch gemacht, hätte ich die Chance gehabt an seiner Stelle. Also natürlich, also auch die ganze Arbeit, die da reingeflossen ist, auch mit den Animatronics, dass der Zyklop eine Puppe war, basically auch. Und die Umwandlung in Schweine und whatnot. Also so, ich verstehe, dass das für ihn so ein vielleicht einfach wirklich so ein Lebensprojekt einmal so war, von wegen so, ich mache das jetzt einmal. Ich glaube nicht, dass er das nochmal machen wird.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und ich glaube, es ist jetzt einfach The Odyssey und es ist das und es ist all IMAX und alle finden den Film ganz, ganz toll und haben krassen Respekt. So, ich habe krassen Respekt. Den habe ich wirklich vor dieser ganzen Produktion. Ich finde aber halt eben nicht, dass das der beste Film der Filmgeschichte ist oder Nolans bester Film. Also ich finde, dass dieser Film sehr relevant ist für die Filmgeschichte.
Ja.
Ich finde aber nicht, dass das unbedingt der Film ist, der Filmgeschichte schreibt.
Ja, nee, gehe ich mit. Und dann kommt halt auch noch hinzu, wo man jetzt so ein bisschen, ich bin voll dafür, auch wie gesagt, also ich stimme dir voll zu, ich bin voll dafür, dass er das gemacht hat, dass dieser Film so in dieser Form existiert. Aber es gibt auf der Welt 41 Kinos, die den Film so analog zeigen können.
Ja.
Es gibt mehr, die ihn zeigen könnten, aber die ihn so zeigen. Einfach auch, weil es ja ein unfassbarer Kostenaufwand ist, diesen Film so oft nochmal also zu reproduzieren analog. Diese Filmrollen, die sind ja auch unfassbar groß. Die wiegen hunderte von Kilo. Das ist eine Heidenarbeit, auch das dann ja, überhaupt zu transportieren und so weiter. Und ich finde, die Vorteile, die das bietet, ohne ihn jetzt in 70 mm IMAX gesehen zu haben, können es für mich nicht wert sein, das alles auf sich zu nehmen, auch diese Kosten auf sich zu nehmen. Vor allem, wenn dann eben auch ja nur ein wirklich sehr begrenzter Teil der Bevölkerung den Film so sehen kann. Meiner Meinung nach Kosten-Nutzen hat er jetzt ein Experiment gemacht. Ist es auch an sich geglückt, das Experiment, ist ein solider Film. Aber und was dann auch noch dazu kommt, wenn man jetzt da nochmal sagt, so viele Leute können den Film gar nicht gucken, weil sie den Zugang nicht haben, geografisch kann man auch noch sagen, viele Leute, selbst die dann vielleicht in der Nähe von so einem Kino wohnen, können sich das gar nicht leisten, den zu gucken. Also ich weiß jetzt nicht, was ein 70 mm IMAX-Ticket kostet, aber ein normales IMAX-Ticket kostet halt 30 Euro. Plus, dann musst du vielleicht eben noch diese Anfahrt da auf dich nehmen, damit du vielleicht ja auch noch mal einen Snack im Kino haben. Klar kann man sich auch was mit reinnehmen und so weiter und so weiter. Aber es ist halt schon auf eine gewisse Art und Weise elitär, wenn man es jetzt so extrem sagen möchte. Und ja, viel so Leute, die den jetzt dann schon dreimal in 70 mm IMAX gesehen haben und dann so Bragging Rights irgendwie haben und dann so vielleicht auch denken, dass sie dadurch was Besseres sind oder so. Also da kommt so eine ganze Kultur noch irgendwie dann mit rein, die auch, finde ich, jetzt so nicht so schön ist einfach.
Und kleine Menschen auch, haben wir vergessen, ganz wichtig. Ludwig Göransson.
Ja.
Hat natürlich wieder den Score gemacht. Ist Deep Dive in die Recherche gegangen, sich alte griechische Instrumente selbst zu basteln quasi. Ja, also er und sein Team haben das nachgebaut, um das so authentisch wie möglich zu machen. Deswegen ist der Score auch im Vergleich zu vielen anderen Filmen von Nolan halt ziemlich also ist schon dramatisch, aber halt so ein bisschen
der fetzt seichter, nicht so weg.
Ganz genau. Und es passt natürlich eben gerade zeitliche Einbettung und so. Und das wollte ich jetzt nur noch ganz wichtig gemenschent haben, weil ich ja großer Ludwig Göransson-Fan bin und weil ich da auch Respekt habe, was da wieder an Arbeit reingeflossen ist. Und allein dafür bin ich wieder sehr okay, guck den Film, weil geiler Score.
Jetzt aber nochmal zurück zu Nolan.
Ja, da gibt es nämlich nicht nur da dieses Gatekeeping-Problem, sondern eben auch andere Kritik, die schon seit Jahren geäußert wird. Und zwar vor allen Dingen, wenn es um weibliche Figuren in seinen Filmen geht. Es sind eigentlich immer nur Männer in Leading Roles. Frauen sind eher so als Plot-Device oder Love-Interest vorgesehen in seinen Filmen, haben keine richtige Tiefe, haben keinen Charakter, sind keine treibende Kraft und genau da kommt der gut und gerne benutzte Bechdel-Test, der ja auf drei Kriterien basiert. Und zwar, dass zwei Frauen namentlich vorkommen müssen, sie müssen miteinander sprechen und ihr Gespräch darf nicht über einen Mann gehen. Und basically failed wirklich jeder Nolan-Film genau diesen Test. Und das halt. Ja, es gibt, also wenn jetzt bei Dunkirk nicht so viele Frauen miteinander sprechen, okay, ist Krieg. So, checke. Aber es ist halt nicht notwendig, Drehbücher so zu schreiben. Und es ist halt eine Kritik, die schon seit Jahren geäußert wird, die Nolan aber auch nicht angeht.
Ja.
Nee.
Ja, und da gab es jetzt auch, habe ich so einen Tweet gesehen, wo jemand meinte, dass jetzt Elliot Page jetzt in The Odyssey nach seiner Transition eine bessere Rolle geschrieben bekommen hat, als noch vor seiner Transition in Inception, weil Nolan halt einfach besser Männerrollen schreiben kann. Und das ist ja auch in Ordnung bis zu einem gewissen Grad. Ich finde so, du machst das jetzt schon lange genug, schreib doch mal eine ordentliche Frau.
Eben. Und man könnte jetzt sagen, es ist ein bisschen besser geworden, nicht bei den Frauen, was so, People of Color angeht. Mhm. Also da sind auf jeden Fall viel mehr im Cast von seinen Filmen vertreten. Es ist aber trotzdem hauptsächlich hetero-cis, außer Elliot Page jetzt vielleicht. Aber ansonsten, zieht sich das halt durch alle seine Filme.
Ja. Und da auch nochmal, um nochmal auf dieses, die Repeat-Offender in seinem Cast zu sprechen zu kommen. Da zeigt sich auch für mich, und das hat sich jetzt auch in der Odyssee wieder gezeigt, dass Schauspielführung nicht Nolans Stärke ist. Weil ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass man aus vielen von den SchauspielerInnen da bessere Performance noch hätte rauskitzeln lassen können. Es gab dann auch Mia Goth, die ja auch mitspielt. Er hat in einem Interview gesagt, dass Robert Pattinson zu Nolan gegangen ist mit irgendeiner Frage. Und dann hat Nolan ihm nur gesagt, so,
that's your department, mate.
Also so von wegen, das ist deine Abteilung, das ist dein Gebiet, das geht mich nichts an. Ne?
Doch, du führst Regie, das ja, ist dein Department.
So, und ich denke mal, ne, das war jetzt so bestimmt eine sehr spezielle Frage dann vielleicht oder so.
Ja.
Und in gewisser Weise, ja, die Schauspielenden haben ja auch Agency über die Charaktere und müssen da auch einfach selbst Entscheidungen treffen. Anders funktioniert es nicht. Aber ja, das zeigt einfach, dass da nicht Nolans Stärke liegt. Also der kann gut inszenieren, der kann gut bombastisch inszenieren auch
ja.
Und da für so ein gesamtheitliches Bild, was wir am Anfang meinen mit diesem Auteur, Regisseur oder Filmemacher, das kann er.
Ja.
Aber es hapert dann eben so in einzelnen Departments so ein bisschen oder da ist noch Raum für Verbesserung.
Ja, und das ist es, glaube ich, auch bei The Odyssey, der verdient bestimmt einen Oscar oder so für die
Special Effects,
ja,
100%.
Und auch Regie, ja, okay. Ich würde aber nicht sagen, der beste Film.
Nee.
Und ich würde auch nicht sagen, Drehbuch.
Nee, würde ich auch
so,
nicht sagen.
Weil dafür fehlt es einfach. Da,
ja,
da hat es geleckt. Aber trotzdem natürlich riesen Respekt. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da Nominierungen reinfliegen werden, allein aus Prinzip so. Ist nun mal so. Aber alles mit so einem kleinen Beigeschmack.
Hm.
Das war nämlich schon ein Thema vor einem Jahr und ist jetzt wieder Thema, nachdem The Odyssey rausgekommen ist. Und zwar hat Nolan einen Teil der Odyssey, wenn es so um Küsten- und Strandshots geht, in der Westsahara gedreht. Die Westsahara, Teile der Westsahara, sind seit 1975 von Marokko besetzt, nachdem Spanien als Kolonialmacht abgehauen ist. Und ja, es gab schon sehr viel Kritik, auch letztes Jahr, zum Beispiel von der Sahara International Film Festival, Sahara. Die hatten sich ausgesprochen, dass Nolan das nicht tun soll, dass das nicht klar geht. Es wurde aber nichts dagegen getan. Sie haben das da trotzdem gedreht. Sie haben die Szenen trotzdem für den Film genutzt. Aber ein Journalist, Mohamed Sleiman Labat, der einen Kommentar für den Guardian geschrieben hat, schrieb, der einfache Akt, eine Kamera zu halten, kann in meinem Heimatland Westsahara ein Vergehen sein. Und genau das ist so ein bisschen das Problem. Nolan konnte da mit dem Cast einfach mit einer Kamera rein.
Mhm.
PressevertreterInnen dürfen da nicht rein.
Nee.
Dürfen auch nicht mit Kamera irgendwas filmen. Leute, die dort wohnen, dürfen das auch nicht. Also
ja.
Es ist eine sehr privilegierte, weiße Position zu sagen, ich drehe da Teile meines Films, während Leute, und so wurde das auch gerne mal bezeichnet, die in dem besetzten Westsahara halt leben, tagtäglich eine Odyssee durchleben müssen.
Ja.
Und ja, was am Ende des Tages sogar gutes Marketing für Marokko ist.
Ja, das hatte der in dem Kommentar bei The Guardian auch geschrieben, so dass es halt verwendet wird von Marokko, um da einfach, ja, gute Publicity abzugreifen.
Eben. Und es ist eine Sache, das zu drehen und später erst so wirklich dann irgendwie diese Kritik mitzubekommen oder so, aber es wurde weder angesprochen von Nolan oder dem Cast. Und es wurden jetzt zum Beispiel auch nicht die Szenen rausgecuttet. Also man hätte da ja trotzdem immer noch eine Lösung finden können, dass man sagt, okay, wir nutzen das Footage dann nicht. Sorry, unsere Schuld war nicht durchdacht. My bad. So.
Ja. Vor allem, es gibt auch andere Länder mit schönen Stränden.
Mhm.
Also kannst du mir nicht erzählen, dass du die nicht auch woanders hättest finden können. Wahrscheinlich war das da besonders günstig oder so. Wissen wir nicht. Also so haben wir keine Informationen zu, weshalb genau jetzt da dann gedreht wurde. Ist jetzt nur unsere Vermutung.
Ja.
Aber das ist einfach
auf gut Deutsch gesagt, einfach wirklich ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die dort im besetzten Westsahara dort leben müssen.
Ja.
Leben wollen, whatever.
Gerne gut leben würden.
Ja, so. Wissen alle, was ich meine. Ja, nee, eben. Und also das ist halt so das, was da so ein bisschen an Beigeschmack mit reinläuft, dass... Und das ist, ich meine, ein gesamtgesellschaftliches und gesamtpolitisches Problem, das eben für Filme machen, für alle großen Arts, aber auch andere Projekte halt immer, es immer Leute gibt, die darunter irgendwie leiden müssen. Das ist halt hier wieder der Fall. Und das tut halt ein bisschen weh. So.
Ja.
Ein bisschen.
Ein bisschen.
Nein, also so, da auf jeden Fall unterschreibe ich die Kritik, die dort, ja.
Geäußert wurde.
Ganz genau.
Ja, dementsprechend, Odyssee. Ja, es ist eine Cook-Empfehlung, weil es, der Film ist halt jetzt schon Filmgeschichte einfach, ja, durch die ganze IMAX-Geschichte, dadurch, dass es die Odyssee ist. Ne, aber halt mit
Vorbehalt.
Mit Vorbehalt und eben auch mit eben der Story an sich mit Vorbehalt. Ich glaube, da hätte es bessere Wege gegeben, die umzusetzen. Ja, guckt ihn euch, wenn ihr könnt, analog an. Ist schon schön. Also wir haben ihn, wie gesagt, auf 70 mm gesehen. Nicht IMAX. das war schon gut.
Ja.
Aber auch wenn ihr das nicht könnt. Also ich habe ihn jetzt auch noch mal nicht analog gesehen auf einer großen Leinwand. Das macht auch schon Spaß.
Ja.
Und ich würde sogar fast dazu raten, setzt euch nicht zu nah an die Leinwand ran, weil gerade diese Actionsequenzen, das ist schon... Ich fand das ein bisschen überfordernd und Untertitel würde ich euch empfehlen, wenn ihr den in OV guckt.
Ganz genau. Sorry, Nolan. Meckern auf hohem Niveau.
Ja.
Aber ja, ich meine, wenn man Christopher Nolan ist, muss man auch damit rechnen, dass man eben auf hohem Niveau diese Kritik entgegenbekommt, weil es wird nun mal viel erwartet. Und bei so einem Riesenbudget ist das ja auch fair.
Korrekt. Ja, damit verabschieden wir uns und sagen...
Bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal.